Feinschmeckertouren, Folge 361.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Ja, ciao, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. In dieser Folge präsentieren wir dir zwei ganz tolle Agriturismo in der Po-Ebene in Italien. Einmal relativ weit östlich in Sichtweise der Adria und einmal relativ weit westlich, kurz vor Mailand. Alle beide liegen noch in der Emilia-Romagna. Daran siehst du schon, wie groß diese Region ist und auch wie unterschiedlich die tatsächlich innerhalb gestaltet ist. Diese beiden Übernachtungs- und vor allem auch Genussmöglichkeiten sind für dich tolle Tipps, wenn du dich auf dem Weg in den Süden von Italien befindest oder wieder nach Hause, weil das sind nach unserer Erfahrung ungefähr die guten Stopppunkte, wo du eine Zwischenübernachtung einlegen kannst, sodass du einen Tagesritt von Kilometern hast, der noch einigermaßen passt und du eben auch noch rechtzeitig dort ankommst, um was Schönes zu essen. Du kannst natürlich auch diese Übernachtungstipps nutzen, um die Region, wo die beiden Locanda sich befinden, einfach zu erkunden. Und jetzt geht's auch schon los.
Ja, also mich hat ja schon der Name total inspiriert von dieser Locanda. Locanda della Luna, der Ort, wo man sich in Frieden entspannen kann. Turkey Farm, so heißt diese Destination, die nicht weit weg vom Mare Adriatico liegt, und zwar in der Nähe von Longiano, ich weiß nicht so richtig, wie man das ausspricht, das macht aber auch nichts. Jedenfalls oben in den Collis, also in den kleinen Hügeln, die ja noch nicht ganz so hoch sind wie die Berge, die dahinter kommen. Das ist ein super schöner Ort, wirklich. Fast zu schade, um nur eine Nacht dort zu sein, denn in dieser Locanda, da kann man super schön wohnen. Die haben ein ganz tolles Restaurant, ein großes Restaurant, einen super großen Außenbereich auch, wo man bei schönem Wetter draußen sitzen kann. Du genießt von dort oben, wenn morgens die Sonne aufgeht, einen traumhaft schönen Blick über die kleinen Hügel hinab ins Tal in Richtung des Adriameeres. Und die haben auch im Garten einen echt großen, langen Swimmingpool, der zwar jetzt für uns Ende September, Anfang Oktober schon abgedeckt war, aber da kann man richtig in Ruhe entspannen da oben, und da ist auch absolut für Genuss gesorgt, ja, und Genuss beginnt auch da schon bei den Zimmern, ja, die sind so herrlich farbig gestaltet, jedes Zimmer ist anders gemacht, und wir haben in einem ganz schönen Zimmer gewohnt mit rosa und ja fast oliv-türkisgrünen Wänden, und direkt hinter unserem Bett, das in weiß gehalten war, und drüber ist so ein Moskitonetz gehängt, das man sich da im Sommer drüber machen kann, war am Ende, am Kopfende, ein wunderschöner Teppich aufgehängt am Bett, also als Stilelement, ja, so wo man normalerweise drüber läuft, mit wunderschönen Ornamenten, ganz toll gemacht in den Farben Rot, Rosa. Also da kann man sich echt wohlfühlen.
Naja, Tina, Turkey Farm, der Gründer, der kam ja tatsächlich vor einigen Jahrhunderten aus der Türkei und hat diesen tollen Platz ausgewählt, um dort ja sein Domizil aufzuschlagen, seine Farm, seinen Bauernhof quasi aufzubauen, weil diese Lage optimal für die ganzen Olivenbäume war, die er natürlich gepflanzt hat, weil dort leichte Winde von der Adria herkommen, die in, naja, Luftlinie circa 10, 15 Kilometern tatsächlich auch sichtbar ist, und auf der anderen Seite leicht erhöht war, also nicht so heiß wie jetzt unten in der Ebene. Die Wurzeln merkst du auch direkt, finde ich, in dem wunderschönen Verkaufsraum, in dem du eben auch dein Frühstück einnehmen kannst. Dort sind auch diese blauen Ornamente, diese, also so ähnliche Kacheln fand ich, wie tatsächlich in zentralen Spanien wir gesehen haben. Etwas verwandt war das schon. Vielleicht ist das einfach ein maurischer Einschlag, der da so als Grundwurzel in beiden mitschwingt. Auf jeden Fall super schön gemacht mit einer langgezogenen Theke und entsprechenden Regalen, wo die Produkte des Hauses auch verkauft werden. Und da sind wir schon beim Olivenöl. Diese Locanda macht ihr eigenes Olivenöl. Das ist auch im Slow Food Olivenölführer tatsächlich erwähnt. Und natürlich haben wir uns bei dem wirklich sehr preisgünstigen und preiswerten Preis von, wenn ich mich recht entsinne, 9 Euro der Liter.
Ja.
Ein 5-Liter-Kanister mal direkt eingepackt, obwohl wir ja nach Apulien gefahren sind, ins Land des Olivenöls schlechthin im Prinzip. Aber das Öl, das war so gut, das musste einfach mit. Wir haben es ja nach dem Frühstück direkt verkostet. Ja, also für mich ist es unheimlich grün und grasig. Ja, es hat auch leichte Noten nach Mandel, aber eben ein schönes Pizzicare, ganz angenehm, also wunderbar filigran und dezent insgesamt, finde ich dieses Olivenöl.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem gerade so für Salate und ein bisschen filigranere Gerichte, da würde ich dieses Öl verwenden. Und es macht sich natürlich auch unglaublich schön, wenn man das in der Küche stehen hat, weil dieser Kanister, aber auch die Ölflaschen, die es da in verschiedenen Aufmachungen gibt, eben diese lila, hellblau, dunkelblau Ornamente haben und das sieht unglaublich hübsch aus. Ja, hübsch hat übrigens auch unser Abendessen begonnen, das wir in der Locanda della Luna genossen haben. Und weil das ja die Gegend nicht weit weg ist von Parma und von Modena und Bologna, da muss man ja auch ein bisschen Wurstwaren essen und Schinken, weil das gibt's ja, glaube ich, nirgends besser als dort. Wobei, das stimmt so auch nicht. Es ist unterschiedlich. Auch in Martina Franca, das Capocollo, das lieben wir doch sehr. Jedenfalls haben wir uns entschlossen, wir starten doch mal mit so einer Wurstwarenplatte und die kam dann auch schön auf so einem Holzbrett, so wie man das auch bei uns kennt, wo man sich früher die Vesper draufgeschnitten hat. Und in manchen Wirtschaften, also mindestens auf der Schwäbischen Alb, da werden solche Vesperbrettchen oder Bretter auch noch verwendet. Also wir hatten da drauf wunderbar Schinken, Salami und Pancetta und ein anderes Brot, als wir sonst bekommen dort. Das war hauchdünn gebacken. Das hat geschmeckt, wie wenn ich Pfannkuchen zu Hause mache. Nur waren die salzig. Es war echt lecker.
Ja, Tina, der Unterschied zur Schwäbischen Alb und der Emilia-Romagna ist natürlich, dass in der Schwäbischen Alb nach dem Vesperbrett das Abendessen beendet ist. Das finde ich sehr sympathisch, dass es in der Emilia-Romagna damit erst beginnt, weil das war der Antipasto-Gang. Naja, wir hatten ja auch wirklich Hunger, weil wir waren schon lange unterwegs und hatten tagsüber eigentlich so gut wie nichts gegessen. Also haben wir natürlich diese typische italienische Menüfolge auch voll ausgenutzt und direkt mit einem Primo weitergemacht.
Naja, wir sind ja auch Feinschmeckertourer. Also wir müssen das ja schon auch tun. Wir müssen ja auch was berichten
wir
können.
Wir hätten ja gar keine andere Chance.
Genau. So, siehste. Also wir teilen ja manchmal dann die Gänge, aber ein bisschen was essen muss man schon.
Richtig.
Sonst kann man gar nicht sagen, wie lecker das alles ist.
Genau, das macht eigentlich auch Spaß.
Ich finde das unbedingt. Gut. Also nicht nur eigentlich, sondern ganz definitiv. Also meine Gnocchetti, die haben zum Beispiel total Spaß gemacht. Die sind hier anders gemacht. Da ist quasi der Kartoffelteig gerollt und dann einfach nur in kleine Stückchen abgeschnitten. Sonst werden ja die Gnocchis immer noch über die Gabel gezogen. Das ist hier nicht der Fall. Und die lagen in einer wunderbar sämigen Tomatensoße. Da war wohl auch ein bisschen gelbe Tomaten mit dabei, weil das war eine relativ helle Soße. Und schön ein paar schöne Flocken, als ob es geschneit hätte, ein Grana Padana darüber gerieben. Brauchen wir gar nicht viel erzählen über dieses Gericht. Grundprodukte stimmen dort und deshalb war der Geschmack grandios, wie immer. Einfach, aber super lecker.
Naja, ich habe mir gedacht, in den Colli, in den Hügeln, da werden ja auch die Wälder dann langsam dichter und die Jäger sind unterwegs. Deshalb habe ich Lust bekommen und darauf vertraut, dass es dort ein gescheites Wildschwein geben wird. Und deshalb habe ich mich für die Maltagliati entschieden mit einem Ragout al Cinghiale. Ja, ich finde ja diese Nudelsorte an sich schon spannend, weil es im Grunde, naja, so ähnlich wie Lasagneplatten sind, die einfach wild durcheinander in, naja, mundgerechte Stücke geschnitten werden, aber völlig unregelmäßig. Maltagliata heißt ja eigentlich auch schlecht geschnitten, aber ich finde es eigentlich optimal geschnitten, weil es macht einfach Spaß. Und dieses Wildschweinragout, da waren noch richtig schöne Stückchen auch drin mit einem richtig deftigen Geschmack. Überhaupt nicht nach Schwein, sondern eben Wildschwein. Ein wunderbar kräftiger Primogang, den ich dort genossen habe. Es hat mir super geschmeckt.
Naja, Burkhard, aber ein gescheites Wildschwein war das schon nicht, das bei dir auf dem Teller lag. Weil wenn das gescheit gewesen wäre, dann hätte sie es nicht erschießen lassen, sondern hätte sich versteckt und wäre nicht bei dir auf dem Teller gelegen.
Naja, gut. Also da finde ich ja persönlich, sollte man Wildschweine nicht gerade schulen, damit sie das umgehen können, weil sonst können wir sie leider nicht genießen.
Übrigens auch als Salami immer sehr lecker.
Oh ja, mit Rotwein. Ganz toll. Ja, und ganz toll ging es auch weiter mit dem Hauptgang. Den haben wir jetzt tatsächlich geteilt, weil insgesamt doch dann so ein italienisches Menü mit den 4 bekannten Gängen schon durchaus üppig wird. Und das war auch gut so, weil es hat wunderbar für 2 gepasst. Condividere heißt hier das Stichwort, nicht paracompartir wie in Spanien. Das hatten wir noch auf der Zunge, aber du hast ja nachgeguckt.
Per dividere, genau. Per condividere, ja, so heißt es.
Genau. Und dieser Galetto alla Romagnola, das war echt ein sauberer Hahn, der da auf unsere Teller kam. Er kam nämlich auch in kleine Stückchen vom Schenkel, vom Fuß, vom anderen Teilen und von den Flügeln. Dieser Hahn wurde wunderbar geschmurgelt im Ofen mit herrlichen Tomaten, natürlich mit Rosmarin, Oregano, den typischen italienischen mediterranen Gewürzen. Und der hatte eine schöne, große Haut, der hatte ein schönes, festes Fleisch, sehr schmackhaft. Und diese Tomaten, die waren einfach wunderbar in der Textur und in der Aromatik. Also ganz toll, sowieso zum Teilen, weil in Stückchen, da konnten wir es natürlich gut aufteilen. Und von der Aromatik her super.
Naja, also Burkhard, wir haben ja eigentlich Due Piatti bestellt, wenn man so will, ja, der Hauptgang. Weil wir haben ja als Ergänzung, als Beilage wollten wir Gemüse. Und es war durchaus viel, was da auf dem Teller lag. Das war die Auberginenstücke gratiniert und mit dem Käse, das ist dann schon halt immer echt auch ein bisschen wuchtig. Da war eine halbe Tomate drauf mit Rosmarin und Kapern und 2 gefüllte Pilze. Ja, auch gefüllt und gratiniert. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass das so ein leichter Gang wäre. Also von daher war klar, der Nachtisch, das Dessert, geht da auf gar keinen Fall mehr. Und so war es auch. Also.
Ja gut, also auf der Karte stand Verdure Grillate. Und üblicherweise sind das gegrillte Gemüse ohne irgendwelche Toppings, weil das haben wir extra so bestellt, weil wir hatten ja bereits Kohlenhydrate im Primo. Aber lecker war es trotzdem.
Unbedingt. Und für diejenigen, die dort übernachten und vielleicht sogar auch mal einen längeren Aufenthalt planen, also von dort aus kann man wunderbar Fahrrad fahren. Das haben wir am nächsten Tag gesehen, als wir losgefahren sind. Da waren durchaus viele Radfahrer auf den Straßen, auf den Wegen unterwegs, weil es eben noch nicht so hoch ist, sondern eben hügelig. Also wenn man da sich sportlich betätigt oder wenn man da so ein paar Längen im Pool dann auch schwimmt, kann man schon einmal ein bisschen üppiger essen, weil da braucht man ein bisschen Energie.
Und zu dem üppigen Essen in der Emilia-Romagna passt natürlich hervorragend was, Tina?
Rotwein.
Richtig. Und welcher genau?
Sangiovese Romagna.
Ja, und diese Spielart, ich finde sie ja herrlich, ist einfach was ganz Tolles, was, ja, was Autochtones. Anders als der Sangiovese einfach in der Toskana sich darstellt. Und hier in der Locanda della Luna haben sie auch einen einfachen offenen. Da kannst du ein Mezzolitro, einen halben Liter bestellen. Offen habe ich auch gemacht für kleines Geld. Ich glaube, 5 oder 6 Euro hat das gekostet. Und dieser halbe Liter Rotwein, der kam witzigerweise in einer weißen Milchkanne daher, die man hier mir mit einem Glas auf den Tisch gestellt hat. Das fand ich witzig, aber der Wein war top. Der war jetzt kein Überflieger, natürlich nicht. Das kann man auch nicht erwarten. Das darf man und will man auch gar nicht, wenn man einen offenen Wein bestellt. Ein Vino della Casa ist was Einfaches, geradeauses, was wunderbar zu diesen auch durchaus etwas rustikaleren Gerichten gepasst hat. Und von daher ist es einfach ein runder Genuss. Im Übrigen in diesem Restaurant, wir waren ja schon relativ früh dort, weil wir natürlich auch erstmal Durst hatten und uns ein schönes Bierchen als Aperitif bestellt haben. Als wir fertig waren, war dieses Lokal brechend voll. Da war jeder Tisch besetzt. Alles Italiener aus der Umgebung, die an diesem Samstagabend dort essen waren. Also dringende Empfehlung, auf jeden Fall einen Tisch reservieren, wenn du dort essen willst, auch wenn du übernachtest, weil du hast nicht automatisch dann tatsächlich auch einen Tisch für dich.
Also so machen wir das ja immer, wenn wir lange Strecken haben. Dann haben wir uns abgewöhnt, Vorausbuchungen zu machen, weil am Ende weißt du nie, wo du ankommst, weil lass einen Stau kommen oder zwei und schon haut es dir die ganze Planung durcheinander. Deshalb, je später der Tag dann wird, schaue ich dann immer, bis wo könnten wir etwa kommen wollen mit dem Auto. Dann suche ich mir was aus, dann rufe ich dort an und frage, ob es noch ein Zimmer frei hat, was mich das Zimmer kostet und ob es im Restaurant auch einen Platz gibt für uns. Und nur wenn diese beiden Kombinationen zusammenpassen, dann buche ich auch telefonisch. Weil ich auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass man im Internet dann sieht, naja, die haben ein Restaurant dabei und es ist geöffnet. Und wenn ich dann da anrufe, dann heißt ja, also übernachten können sie bei uns, aber essen leider nicht, weil wir sind in Ferien oder keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer. Und von daher, das rate ich dir, klär das vorher auf jeden Fall ab. Also wir zumindest genießen das dann schon, wenn wir dann ankommen und müssen nicht mehr Auto fahren, um irgendwo essen zu gehen, weil das dann auch Spaß macht, wenn man dann auch mal ein Gläschen Wein trinken kann und dann direkt ins Bett fällt. Ja, jetzt sind wir ganz in der Nähe von Piacenza im Boschi Gelati. So heißt dieser Bauernhof. Der liegt genau in Fossa Dello di Caorso. Das sind knapp 10 Kilometer vom Zentrum von Piacenza entfernt. Und da gibt's auch wieder richtig deftige Küche. Da gibt's Fleisch und da gibt's Pasta und das können die da natürlich genial. Also das ist wirklich ein Bauernhof. Da wird viel bewirtschaftet. Die haben ganz viel Fläche außenrum und da hört man auch die schweren Maschinen fahren und man sieht auch auf der Anfahrt dorthin wirklich die großen Traktoren mit ihren schweren Geräten hinten dran und es liegt in der absoluten Pampa. Also außer diesen Traktoren, wenn die gerade unterwegs sind, ist da echt totale Ruhe und die haben auch richtig Platz, dieser Bauernhof. Also der besteht schon mal aus mehreren Gebäuden, eines davon beinhaltet dieses Restaurant, das relativ groß ist, finde ich. Auch sehr gut geeignet für Hochzeiten, für 18. Geburtstage, wie wir ihn dort erlebt haben. Einen wunderschönen großen Garten, wo auch Hochzeiten gefeiert werden. Und ein großes Haus, wo ein paar Zimmer drin sind. Die haben, glaube ich, insgesamt 15 oder 16 Zimmer. Ja, und das Schöne auch dort ist wieder, man kann da wirklich mit dem Auto hinfahren. Man muss nicht alles ausladen, wenn man auf der Durchreise ist, weil man da so abgeschieden ist. Da passiert, denke ich, normalerweise jetzt nichts, wenn man die Sachen im Auto lässt.
Ja, und die Zimmer sind ja auch vor 2 Jahren erst komplett neu gemacht worden. Also sehr ansprechend, einfach, ohne Schnickschnack, aber sehr wohl sehr zweckmäßig und gut. Die Betten, hervorragend weiche Matratzen, für mich allerdings tatsächlich ein bisschen zu schmal, fand ich, weil das Kopfkissen im Prinzip links und rechts auch mit der Matratze abschloss, aber gut, für eine Nacht geht auf jeden Fall und gelegen ist man da sehr gut drauf. Was ich natürlich wirklich toll fand an diesem Agriturismo ist dieser Restaurantbereich. Der ist für mich unheimlich schön eingerichtet. Er hat ganz tolle Tische, ja, mit einer Holzoptik. Die Stühle haben weiße Hussen drüber. Es ist sehr schön eingedeckt. Es hat wunderschöne große Bodenfliesen. Die Wände sind mit Stein auch, mit teilweise auch dem Originalstein aus dem Gebäude einfach gestaltet. Da gibt's einen Kamin drin mit einem schönen Spiegel da oben drüber mit ein paar Blumen dran. Das sieht sehr, sehr schön aus, sehr gediegen, aber nicht irgendwie pompös oder so. Da gibt's kleine Tische und da gab's auch größere Tische zusammengestellt. Was ich ganz toll fand, Tina, war, dass die ihre Landarbeiter, wenn man so will, am Abend ganz selbstverständlich mitten in dieses Restaurant unter alle Gäste gesetzt haben. Ich meine, das waren ja auch ganz normale Leute, die haben hier den ganzen Tag geschuftet, wie verrückt, die hatten Hunger und die hat man verköstigt. Ja. Das fand ich total toll, dass man die nicht irgendwo neben hingesetzt hat, wo sie niemand gesehen hat. So, und die waren ja auch ganz anständig und sauber, frisch geduscht auf jeden Fall. Das war ganz toll. Und wir haben dort hervorragend gegessen, fand ich, Tina. Allein die kleine Antipasto-Platte, die wir bekommen haben, zu dem ersten Bier, was wir uns auch wieder als Aperitif und als Durstlöcher bestellt haben.
Naja, das ist ja bei den Traditionen, da gibt es ja immer die Stuzzichini dazu.
Ja, und das kam mit richtig kräftigen Salamischeiben, mit einem außergewöhnlichen, also super Umami, Grana Padana oder Parmesan. Sehr salzig, aber für mich unheimlich schmackhaft und mit schönen Lachskanapés und ja, mit so Würstchen im Schlafrock quasi.
Im Blätterteig und die waren sogar warm. Das hat total lecker geschmeckt. Das war ein schöner Aperitivo, haben wir da genommen. So, und dann wollten wir uns natürlich mal drauf einlassen, auf die Karte, auf das Essen der Region. Und dieses Gericht kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Das habe ich auch noch nie gelesen. Pizzarei e Faso della nostra tradizione. Und das sind kleine Gnocchi aus Pasta, also Nudelgericht. Und dieses Gericht gehört wirklich in die Region Piacenza. Also lokaler geht's gar nicht. Und dieses Gericht wird gemacht außerdem mit den Gnocchi aus Mehl und Paniermehl. Da kommen dann noch eine Soße aus Bohnen und Schmalz und Zwiebeln und Tomaten dazu. Das sieht jetzt nicht so super einladend aus, möchte ich mal sagen, aber extrem schmackhaft ist die Sache. Die Kombination aus diesen kleinen Pasta-Gnocchis mit den Bohnen, hervorragend. Und dann natürlich, klar, wer mag, macht sich da noch ein bisschen Parmesan-geriebene drüber und dann hat man einen super Einstiegsgang.
Ja, mich haben total die Ravioli angemacht, weil diese Ravioli nicht einfach Ravioli sind, sondern Ravioli Rossi, also rote Ravioli mit Ricotta und Radicchio. Und das war wirklich super. Das hat richtig toll ausgesehen. So, ja, eine rosa Farbe, eine kräftige pinke Farbe, wahrscheinlich mit Rote Beete produziert. Und es waren außerdem noch schöne kleine Speckstückchen dabei, die dem Ganzen noch eine kräftige, salzige Note gegeben haben. Ein ganz toller Vorspeisengang. Die waren schweineheiß, aber haben super lecker geschmeckt.
Ja, und weil Fleisch ja in der Region echt auch gesetzt ist, habe ich mich dann für Faraona entschieden. Das ist ein Perlhuhn. Und da lag jetzt einfach nicht nur ein Perlhuhn oder Teile davon auf meinem Teller, der übrigens auch wieder sehr schön war. Ein schönes Steingut, schwarz-weiß marmoriert. Sah fast gar aus wie eine Baumrinde, wenn man einen Baum fällt und den dann, ja, die Scheibe dann quasi anguckt. Das war ein Perlhuhn, das waren zwei Stückchen. Das war in der Mitte gefüllt. Außen war noch die Haut dran vom Huhn. Und dann kam ein Stück Fleisch und in der Mitte eben eine Füllung. Was genau in dieser Füllung drin war, weiß ich nicht, aber es war auch sehr umami. Es war, glaube ich, ein bisschen was von den Innereien auf jeden Fall dabei und dann auch wieder mit Gemüse, alles ganz klein, wie eine Farce. Dann lag ein bisschen Soße dabei, da waren pürierte Karotten mit dabei, da sah man noch ein bisschen die Stückchen. Also sehr lecker, im Grunde ein sehr einfaches Gericht, aber dadurch, dass die Grundprodukte auch hier wieder gestimmt haben, wirklich gut. Und was besonders lecker waren, das waren die paar Kartoffelscheiben oder eher Stückchen, die da dabei waren. Die waren wohl in so einer Kasserole gemacht oder in einer Pfanne, weil die waren zum Teil, hatten die Röstaromen, waren so ein bisschen braun, aber auf der anderen Seite auch noch sehr hell. Und es war in einem sehr guten Olivenöl waren die gebraten und vor allem in einem extrem guten frischen Oregano. Also dieser Oregano, der hat den Kartoffeln so einen genialen Geschmack gegeben. Das war fantastisch.
Ja, fantastisch war auch mein Hauptgang. Ich hatte da irgendwas gelesen, so und so vom Vitello. So, also Vitello ist klar, das ist Kalbfleisch. Das andere kannte ich nicht. Ich habe es auch nicht im Übersetzer gefunden, also habe ich mal nachgefragt. Dann habe ich die Antwort ehrlicherweise nicht ganz verstanden, habe es aber einfach trotzdem bestellt. Und es erschien vor mir auf dem gleichen schönen, optisch schönen Teller, auf dem dein Hauptgang kam, mit den gleichen Kartoffeln, zwei große, dünn geschnittene Scheiben Kalbsbraten. Das war einfach ein Kalbsbraten mit einer leichten Soße dabei. Also hervorragend, ganz zartes Fleisch, wunderbar im Geschmack, in der Textur. Da war noch so ein Fettstreifen in der Mitte zwischendurch. Also ich weiß nicht, was es für ein Stück davon war. Auf jeden Fall aber ein wunderbares Fleisch. Die haben ja auch selber Tiere dort, die sie halten auf dem Hof. Du schmeckst hier alles Kilometro Cero, also alles wirklich von der eigenen Produktion auch hervorragend. Und hervorragend fand ich auch tatsächlich den eigenen Wein, den sie dort haben, nämlich ein Gutturnio. So nennt sich die kleine Appellation DOC, die es hier um Piacenza gibt seit 12 Jahren. Und dieser Rotwein hier vom Haus selber auch besteht eben wie die Weine aus diesem Anbaugebiet überwiegend, also zwischen 50% und 70% aus Barbera. Und das hat mich natürlich sofort angesprochen. Barbera, die Rebsorte, die es ja auch im Piemont gibt. Eine sehr kräftige, auch tanninbetonte Rotweinrebe. Die anderen Prozente müssen aus Croatina sein, die lokal auch Bonarda genannt wird, diese Rebsorte. Die kannte ich noch nicht. Also war natürlich eins gesetzt. Diese Flasche übrigens für 10 Euro im Restaurant. Die musste auf den Tisch und den Rest haben wir dann mit heimgenommen. Den haben wir dann am Sonntag zu den Pasta genossen, die wir uns auch mitgebracht hatten vom finalen Urlaubseinkauf sozusagen. Das war ein richtig schöner, kräftiger, runder Wein, der wunderbar diese kräftigen Gerichte hier aus der Po-Ebene, das Haus liegt auch nur ein paar Kilometer vom Po selbst tatsächlich weg, mitten zwischen Deichen und Sicherungsgräben, weil der Po natürlich die Po-Ebene auch mal durchaus durchflutet.
Ja, gar nicht flüssig, aber dafür Semifreddo. Das war dann noch mein Nachtisch, ein Dessert. Ich hatte tatsächlich noch Platz. Und als ich das gelesen habe, Semifreddo al Pistacchio, da war ich ja sofort dabei. Und deshalb kam es auf einem weißen Teller für mich. Das hat ausgesehen, übrigens wie das Oktagon, diese große Burg, die inmitten Nordapuliens steht, die man besichtigen kann.
Eine Stauferburg, wie jeder weiß.
Aha.
Kann man bei uns im Podcast und auf dem Blog nachlesen und nachhören.
Haha, genau. Jedenfalls auf dieser Burg, also meinem Semifreddo, da lag oben echt eine richtig schöne, dicke Schicht an klein gehackten, grünen Pistazien und dann noch so ein bisschen ein Schnee obendrauf aus Puderzucker. Es war köstlich. Es war Pistazie pur. Wirklich, also da haben sie tief in die Tasche gegriffen, weil Pistazien sind mitunter ja auch nicht ganz günstig. Aber das war alles hausgemacht, selbstgemacht und einfach für mich ein fantastischer Abschluss zu diesem herrlichen Abendessen in diesem Bauernhof.
Ja, und diese zwei Locanda bzw. Agriturismo, das sind, glaube ich, für dich wirklich tolle Tipps zum Genießen, Übernachten, vielleicht zum länger dort bleiben, wenn du magst, oder eben als Zwischenübernachtungsstopp zwischen Süditalien und Deutschland oder wo immer du auch herkommst. Damit viel Spaß beim Genießen. Stay tuned, bleib dran, freue dich auf die nächste Folge und mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.